Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Coco Gauff ist die Siegerin der French Open 2025 in einem zum Teil hochklassigen, nicht immer wirklich höchstklassigen Finale besiegt sie Arina Sabalenka in 3 Sätzen. Es ist ihr 2. Grand Slam und sie hat jetzt auch unter Beweis gestellt, dass sie eine der konstantesten Spielerinnen auf Sand ist und dass sie dieses Turnier gewinnen kann, weil seit 2021 war sie immer, immer vorne mit dabei bei diesem Turnier. Herzlich willkommen zu unserem vorletzten Daily von den French Open hier von Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Bevor wir auf das Match etc. zu sprechen kommen, müssen wir einfach mal sagen, Coco Gauff hat sich hier ja so ein kleines bisschen in die Tennisgeschichte reingemeißelt, weil sie war immer nah dran, gerade bei den Grand Slams, dann bei den French Open, sie war immer nah dran bei den größten Titeln auf Sand, aber sie hatte immer eine etwas unüberbrückbare Gegnerin mit Iga Świątek. Die wurde von Arina Sabalenka rausgenommen und jetzt hat sie sich den 2. Grand Slam ihrer Karriere geholt. Sie muss sich für nichts entschuldigen, dass Iga Świątek nicht ihre Gegnerin war, sondern Arina Sabalenka, die ist die Nummer 1 der Weltrangliste, also es gibt keine höhere Hürde, aber das muss man dann einfach mal sagen, sie hat sich das mit sehr, sehr, sehr viel Biss erarbeitet.
Naja, man könnte natürlich auch sagen, dass sie den bedeutendsten und wichtigsten Sieg dieser Sandplatzsaison gelandet hat. Mhm. Und zwar diese klare Dominanz gegen Iga Świątek in Madrid, wo sie Świątek komplett abgeschossen hat und eigentlich die Aura, wenn wir jetzt im Nachhinein gucken, von Świątek doch arg ins Bröseln gekommen ist. Weil alles davor konnte man zuschieben, falscher Belag, läuft noch nicht richtig, Stuttgart war indoor und dann sind wir auf dem Sandplatz. Und ja, Madrid ist anders, aber dass Świątek dort so abgefiedelt wird und das von Coco Gauff, damit glaube ich, hat Coco Gauff das gestartet, was dann sich hier im Finale gezeigt hat. Und am Ende war Świątek ja auch gar nicht so weit weg, hätte natürlich auch das Finale erreichen können. Aber ich glaube, der Sieg hat ins Rollen gebracht, was sich denn hier im Finale gezeigt hat. Und wir hatten auch so ein bisschen drüber gesprochen in der Vorschau, wie müsste Gauff das gewinnen? Wir hatten es verglichen mit dem Keys-Match. Es war in einer gewissen Weise ein höherklassiges Keys-Match. Aber es ist exakt die Art von Match, die Gauff gewinnt und die Gauff in den letzten Jahren gezeigt hat, sie mit einer unglaublichen Routine für eine 21-Jährige für sich entscheiden kann. Und es war nicht mal ein hochklassiges, allerdings ein äußerst intensives Match. Und da ist Gauff halt verdammt gut drin in diesen Matches.
Sie gehörte ja so ein kleines bisschen erst zur zweiten Reihe, so Anfang dieses Jahres, weil dann kam Madison Keys, die hat sich die Schlagzeilen genommen, Arina Sabalenka war die dominierende Spielerin, dann hat auch unfreiwilligerweise Iga Świątek und beziehungsweise auf eine Weise, die sie selber nicht gewollt hätte, die Schlagzeilen so ein bisschen weggenommen und Coco Gauff ist immer so ein kleines bisschen im Hintergrund gelaufen und das hat sie sich jetzt so langsam peu à peu dann auch wieder zurückgeholt. Du hast den Sieg in Madrid angesprochen, wie gesagt, sie hat nicht die großen Titel erreicht vor diesem French Open. Aber jetzt hat sie sich aber wirklich mit einem Knall wieder auf dieser Bühne zurückgemeldet. Wir haben immer über sie gesprochen. Sie war nie in irgendeiner Weise komplett aus dem Blickfeld oder so. Aber sie hat so ein ganz kleines bisschen die, ich sag mal, anderthalbte Geige gespielt.
Na, es war ja auch eine interessante Entwicklung. Sie hatte einen eher mauen Sommer letztes Jahr, ist in Wimbledon und bei den US Open jeweils rausgegangen gegen Emma Navarro, hat dann nach den US Open unglaublich angezogen, unter anderem die Tour Finals gewonnen, spektakuläre Siege gefeiert, ist mit einer Form reingegangen, wo man annehmen konnte, dass sie jetzt Sabalenka und Świątek die Stirn bieten würde, hat dann okay Australian Open gehabt, aber eben nicht gewonnen und ist dann so ein bisschen zurückgefallen, hat im Nahen Osten eher schlecht gespielt, hat eigentlich bis Madrid nicht wirklich mehr die Beine auf den Boden bekommen und dann allerdings 3 Finals hintereinander, inklusive dem hier und das Wichtigste der 3 dann auch noch für sich entschieden und die anderen beiden gegen Sabalenka und Paulini verloren, also auch 2 sehr gute Sandplatzspielerinnen. Und wenn man jetzt drauf guckt, muss man sagen, sie war mindestens die 2. beste Sandplatzspielerin in diesem Jahr, vielleicht sogar jetzt die beste, wenn man so sieht. Und es hat sich ja über die vergangenen Jahre auch abgezeichnet. Ich glaube, hätte Iga Świątek nicht existiert, dann hätte Gauff vermutlich schon vor 1-2 Jahren die ersten French Open geholt. Eigentlich ist ihr Spiel perfekt gemacht für den Sand. Nur stand da halt Świątek im Weg und es hat bis zu diesem Jahr gedauert, bis sie der wirklich so richtig die Stirn bieten konnte.
Wir müssen gerade auch nochmal über Arina Sabalenka sprechen, bevor wir über das Match sprechen. Sie hat jetzt die zwei größten Finals hier in diesem Jahr verloren, hat auch das Finale in Indian Wells verloren und sie hat so ein kleines bisschen einen Finalfluch. Ja, sie hat in Indian Wells, beziehungsweise in Miami dieses Jahr gewonnen, hat auch in Madrid gewonnen, aber es ist jetzt das vierte große Finale, was sie in diesem Jahr verloren hat. Das dritte.
Vierte. Ja.
Vierte.
Dritte. Und, oder?
Doch. Nein, ist doch nur das dritte. Entschuldigung. Australian Open, French Open und Indian Wells.
Okay. Und man muss sagen, es ist ja eigentlich ein sehr spektakuläres Jahr. Vielleicht eins der besten, was wir überhaupt gesehen haben. Es erinnert sich ein bisschen an diese Saison von Justine Henin, die ja damals auch, es müsste 2007, glaube ich, gewesen sein, die ersten beiden Grand Slam Turniere nicht für sich entscheiden konnte, aber außerhalb komplett dominant war und dann erst, ich meine, Wimbledon und die US Open geholt hat. Irgendwie so müsste es gewesen sein. Es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr daran erinnert. Und Sabalenka ist auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Es ist kaum vorstellbar, dass sie noch besser spielen kann als das, was wir in den letzten Wochen zum allergrößten Teil gesehen haben. Und trotzdem ist sie halt ein bisschen die Unvollendete, weil ihr in dieser Gala-Saison eben die beiden größten Titel verwehrt geblieben sind. Und heute, muss man sagen, haben wir ab Mitte des ersten Satzes eine unruhige, gestresste Sabalenka gesehen, die teilweise wildes Tennis gespielt hat und die sich hier zumindest mit ein Bein gestellt hat und deswegen das Finale verloren hat.
Ich frage mich ja, warum sie so gestresst ist, weil eigentlich müsste sie doch in sich ruhen. Sie hat in den letzten 12 Monaten mindestens gezeigt, dass sie die beste Spielerin der Welt ist und dass man sie schlagen muss. Aber heute hatte ich dann auch das Gefühl wie du, sie war gestresst, sie war von Anfang an eigentlich eher unruhig unterwegs. Kann auch an den Bedingungen gelegen haben, über die wir jetzt gleich sprechen werden. Aber insgesamt habe ich das Gefühl gehabt, das war in Anführungsstrichen nur unnötig, wie unruhig und wie gestresst sie heute war und wie sie immer wieder ihre Box auch angeblufft hat.
Naja, wenn man guckt, dann sind die letzten 3 Matches auch nicht so easy verlaufen. Man konnte es nach dem Halbfinale so drehen und sagen, naja, aber sie hat sich aus jeder engen Situation befreit. Allerdings war sie eben auch in jedem der Matches in einer engen Situation drin. Also sie hätte gegen Anisimova den ersten Satz verlieren können, vielleicht müssen. Gegen Zhang war sie über Teile des Matches nur die zweitbeste Spielerin, hat dann aber am Ende aufgrund ihres vielfältigeren Tennis gewonnen. Und gegen Swiatek war eine Phase drin, vom 4-1 im ersten Satz bis zum Ende des zweiten Satzes, wo sie nur die zweitbeste Spielerin war, wo wir auch so eine unruhige Sabalenka gesehen haben. Da hat sie es am Ende gebogen. Vielleicht muss man im Nachhinein aber auch sagen, dass ihr da dann Swiatek schon arg geholfen hat. Was wäre passiert, wenn Swiatek mit demselben Biss im dritten Satz drin geblieben wäre, den wir jetzt hier von Goff gesehen haben? Wäre Sabalenka dann schon im Halbfinale gestolpert? Ich halte es im Nachhinein für möglich, dass sie da dann auch schon Nerven gezeigt hätte. Und hier muss man dann eben sagen, nachdem sie das Break von 1-4 auf 2-4 im ersten Satz kassiert hat, ist irgendwas in ihr passiert und sie ist nicht wieder richtig in die Partie hereingekommen.
Lass uns über die Bedingungen reden, weil die waren heute gruselig. Es war relativ kühl, es war 18, 19 Grad, aber es pfiff ein derartiger Wind durch. Und Alexander Zverev hat ja schon mal gesagt, Chatrier ist so ein bisschen auch der windigste Center Court, den man hat. Wenn so der Wind reinpfeift, dann entfaltet der unten erstmal so richtig seine Kraft. Und am Ende haben wir hier 100 Unforced Errors gesehen, 70 von Arina Sabalenka, 30 von Coco Gauff. Das muss man natürlich auch mit in dieses Spiel mit reinrechnen, weil das waren schwierigste Bedingungen für beide Spielerinnen.
Ja, und man konnte es sehen. Man konnte es am Anfang sehen, man konnte es aber auch zum Beispiel in den letzten beiden Spielen sehen. Da war es ja wirklich so, dass die Bälle teilweise viel zu kurz gelandet sind oder dass sie aus der Kameraperspektive, die wir im Fernsehen hatten, auf einmal von links nach rechts gedrückt worden sind. Und das waren zwar keine irregulären Bedingungen, allerdings schon äußerst unangenehme Bedingungen. Und es ist die allererste Notiz, die ich im Dokument habe, Wind ein Faktor und hinten bei den Spielen steht es dann eben auch drin, dass der Wind auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat. Und da muss man sagen, hat Goff natürlich auch das sichere Spiel, um mit sowas gut umzugehen.
Genau, das ist vielleicht dann auch einer der Schlüssel, warum Coco Gauff das Match heute gewonnen hat. Lass uns in dieses Match reingehen. Wir wussten, es ist eine ganz ausgeglichene Geschichte. Es ist ein ganz ausgeglichenes Head-to-Head, auch 5-5 vor diesem Match, 1-1 auf Sand. Und wir wussten, dass beide Spielerinnen hier gutes Tennis gezeigt hatten. Und wir wussten vor allen Dingen, dass beide ja so ein bisschen ein gutes Matchup eigentlich sind. Eigentlich sind beide wirklich ein gutes Matchup füreinander. Die eine, die, ich habe es in meinem Sportschau-Artikel, viel hilft viel, mit der viel hilft viel Methode arbeitet, Aryna Sabalenka, die wirklich enorme Power entfalten kann. Und auf der anderen Seite, ja, so ein bisschen die Defensivkünstlerin Coco Gauff. Eigentlich ist das ein Matchup, was für tolle Matches prädestiniert ist.
Ja, und der erste Satz war ja auch kein schlechter Satz.
Genau.
Also das kann man sagen. Es gab eben diese wirklich schnelle 4-1 Führung und da hat Sabalenka auch alles dominiert. Hat zwar gar nicht so viele erste Aufschläge reinbekommen davon ab, aber wirklich gut gespielt. Wenn die Aufschläge kamen, waren sie schön platziert. Sie hat sehr viel Druck gemacht beim Return. Sie hat kurze wie lange Punkte für sich entschieden, war total konzentriert in den längeren Ballwechseln, ist erfolgreich die Linie entlang gegangen, hat Gauff weggedrückt und das war wirklich so für die ersten 15 Minuten eben bis zu diesem 4-1 war das eine nicht perfekte, aber mindestens eine sehr gute Leistung.
Gauff hat es auch nicht geschafft, in irgendeiner Weise diesen Druck zu kompensieren von Aryna Sabalenka. Die hat wirklich alles gegeben und hat alles versucht, um Gauff so ein bisschen das Spiel aus dem Schläger zu nehmen. Und das hat sie meiner Meinung nach herausragend geschafft. Und Gauff hatte keinerlei Möglichkeiten, gerade im ersten Satz, so bis Mitte des ersten Satzes, dieses Spiel an sich zu reißen. Und dann wurde es etwas wild. Es gab insgesamt 8 Breaks. Und das Match musste, oder der Satz musste dann im Tiebreak entschieden werden. Und da war dann, das müssen wir auch sagen, Sabalenka die leicht bessere.
Ja, also wirklich vor allem diese Phase vom 4-4 bis zum 7-6 aus der Sicht von Sabalenka war spektakulär. Also Gauff ist rangekommen aufs 1-4, hat dann allerdings gleich wieder das Break zugelassen, Break ging zurück, Break ging wieder dahin, Break ging wieder zurück. Aber es war halt auch wirklich so, dass der Wind ein Faktor war und dass wir teilweise richtig lange Spiele hatten. Und hier hat's Gauff dann auch geschafft, auf einmal lange Ballwechsel in das Match reinzubekommen. Und am Anfang, ich glaube bis zum 4-1, war die Bilanz irgendwie so 3 Ballwechsel über 8 Schläge und da stand es 3-0 für Sabalenka und dann auf einmal kurz von Tiebreak stand es dann 9-3 für Gauff und es waren auch diese Ballwechsel, wo sie es dann so wirklich richtig rausgepresst hat aus Sabalenka, die dann angefangen hat, tja, sind das wirklich Unforced Error zu machen, wenn man irgendwie beim 14. Schlag ist und ja. Gauff schon 5 sichere Winner zurückgebracht hat, ist dann halt auch immer so eine Frage. Und dann hatten wir diesen Tiebreak, in dem Gauff davongezogen ist, 3-0, 4-1, lag auch noch 5-4 vorne und da muss man sagen, waren es 3 spektakuläre Punkte am Ende, die es gebracht haben für Sabalenka. Erst einen Aufschlag-Winner zum 5-5, dann ein ganz langer Ballwechsel, wo Sabalenka ans Netz gekommen ist und da hatte Gauff auch schon wieder gefühlt fünf Winner zurückgelöffelt, hat dann sehr schön Volley reingebracht und dann ist Sabalenka nochmal beim 6-5 ans Netz gekommen, sehr schön Drop-Volley gesetzt. Also diese Netzangriffe in den Minuten waren dann entscheidend und da hat sie sich den auf der Zielgeraden verdient. Ich glaube, es waren am Ende 3 Punkte Unterschied, 43 zu 40 Punkte oder so und diese 3 Punkte waren dann wirklich die von 4-5 zu 7-5 von Sabalenka.
Der Satzball war wahrscheinlich der schönste Punkt heute von Sabalenka.
Du meinst jetzt zum 6-5?
Zum 7-5, zum 7-5, den Drop-Body, den sie ja da gesetzt hat, unerreichbar. Also das war wirklich das war eine Schönheit und das, glaube ich, war der schönste Punkt von Sabalenka im gesamten Match heute.
Ja, also die Phase war wirklich gut und das Publikum ist ja so mitgegangen, aber da dann erst recht und es war dann ja auch einfach eine große Frage, wie geht Coco Gauff hier eigentlich mit um, dass sie diesen Satz noch abgegeben hat, wo sie sich aus einer Position, wo sie fast schon uneinholbar hinten lag, auf einmal hinmanövriert hatte, dass sie mit 3 Punkten im Tiebreak vorne lag und dann, ja, hätten wir die Frage eigentlich Sabalenka stellen können für den zweiten Satz.
Narrator's Voice, sie hat es gut kompensiert und sie hat es gut weggesteckt und der zweite Satz ging sehr klar an Coco Gauff, vor allen Dingen, weil Aryna Sabalenka ihren Aufschlag überhaupt nicht beschützen konnte im zweiten Satz.
Ja, die Struktur des Matches hat sich dann auch komplett verändert. Also ich hatte gerade schon von diesen langen Ballwechseln erzählt, diesen intensiven, Austauschen, die wir dort hatten. Und auf einmal gab es nur noch ganz kurze Ballwechsel. Also ich glaube, im ganzen zweiten Satz gab es einen Ballwechsel, der länger als 8 Schläge war. Und kaum welche bis kurz vorm Ende, die irgendwie länger als 4 Schläge waren. Und alles ging an Gauff. Gauff hat dann super aufgeschlagen, muss man sagen, hat heute sowieso gut aufgeschlagen, hat ja kaum Doppelfehler Fehler gemacht im Vergleich zu Sabalenka, hat dann angefangen, richtig gut zu returnieren. Ich glaube, Sabalenka hat nur 25% der Punkte hinterm ersten Aufschlag gewonnen und das waren keine schlechten Aufschläge, aber die kamen unglaublich tief von Goff. Goff hat schnell die Entscheidung gesucht. Goff hat eigentlich wirklich vom allerersten Punkt des zweiten Satzes bis zum 4-1 fast perfektes Tennis gespielt. Dann war es nochmal ein bisschen Sabalenka, die mit Biss reingekommen ist, sich ein längeres Spiel geholt hat, einen Break zum 2-4, hat dann den Aufschlag zu 0 abgegeben. Goff hat nochmal zu 0 gehalten und es war ein extrem schneller Satz, von dem man eigentlich hätte erwarten können, naja, der geht jetzt aber an diejenige, die sich den ersten Satz geholt hat. Aber genau das ist ja Stärke von Goff, dass Goff auch nach einem 73 Minuten ersten Satz, glaube ich, war es. 77 geht und dann den zweiten hier in, 25 Minuten für sich entscheidet. Das war extrem gut von ihr gemacht.
Ich war mir eigentlich sicher, dass Aryna Sabalenka dann zurückkommt im dritten Satz, weil sie hat in den letzten 12, 18, 24 Monaten eigentlich sich so einen Status erarbeitet, wo sie dann aus Trotz besser spielt, also wo sie dann wirklich wütend ist und diese Wut kanalisieren kann und diese Wut kompensieren kann und dann, dass sie wirklich enorm gutes Tennis spielt. Das ging aber heute im dritten Satz nicht. Im dritten Satz lief sie eigentlich von der ersten Sekunde an hinterher. Immer musste sie einem Break hinterherlaufen. Dann gab es nochmal das 4-4 von Sabalenka, aber dann gab es das Break von Coco Gauff und sie hat dann ausserviert, auch wenn das ein wackeliges Aufschlagspiel war. Aber Sabalenka musste von der ersten Sekunde an in diesem dritten Satz hinterherlaufen.
Ich würde fast sagen, von der vielleicht 90. Sekunde. Denn ja, was passiert oder so. Ist, Sabalenka hat in den ersten anderthalb Minuten extrem aggressives Tennis gespielt, hat zu 15 gehalten, stand teilweise im Court drin, ist sehr souverän mit der Vorhand die Linie entlang gegangen und da hat man gedacht, ja okay, jetzt wird Goff aber wackeln und Goff bringt ein Aufschlagspiel zu 0 durch. Und da hatte ich das Gefühl, ui, jetzt wird Sabalenka aber nicht schlecht staunen. Und dann war es auch so, dass wir ein etwas längeres drittes Spiel erleben, was dann an Goff gegangen ist, wo sie sich das Break geholt hat. Und da waren 2-3 Mal fantastische Punkte drin. Also das haben wir auch einige Male heute gesehen. Stop von Goff und dann lobt sie Sabalenka danach. Sie hat viel mit dem Slice anfangen können von Sabalenka. Sie hat es mehrfach in dieser Phase geschafft, Sabalenka vorne am Netz mit einer unglaublichen Wucht auf den Körper zu spielen. Da sind dann Fehler passiert. Und dann hat sie dieses Break zum 2-1 geholt, 3-1 davon gezogen. Nochmal ein langes Spiel bei 3-2, wo sich dann eben Sabalenka das Break holt. Und dann muss man sagen, in den nächsten 4 Spielen war Goff die klar bessere. Und Sabalenka macht einen Doppelfehler zum 0-40 bei 3-3, brüllt dann ihre Box an, gibt das Aufschlagspiel ab. Und dann war Goff fast schon durch, hat das längere Aufschlagspiel am Ende gebraucht, aber auch im dritten Satz war sie hier die bessere Spielerin.
Sie war die bessere Spielerin und hat sich ihren zweiten Grand Slam geholt nach den US Open vor 2 Jahren.
Bitte. Weil den müssen wir erwähnen. Der erste Matchball von Goff, wo Sabalenka einen Return, aber sowas von, im Fußball würde man sagen, ins Lattenkreuz gesetzt hat. Der war perfekt auf beide Linien hinten drauf gespielt und wie Goff da reagiert hat, nämlich gar nicht. Das war so erstaunlich, weil da wären extrem viele eingeknickt. Und sie geht einfach hin, holt sich drei der nächsten 5 Punkte, holt sich das Match und das war ein so spektakulärer Return und trotzdem ging es dann an Goff.
Ja, und das ist dann ja auch eine Stärke, ne? Wenn man sowas abschütteln kann und sowas sich nicht davon beeindrucken lässt, das muss man dann ja auch schon als richtig große Stärke dann. Ja,
vor allem, wenn man dann die beiden Eltern sieht, ne? Vater hält es nicht aus im Stadion, Mutter auch 50 Mal heute eingeblendet worden, schmeißt die Nerven weg, nur Tochter zieht's halt durch.
Hat gebetet zwischendurch, die Mutter. Aryna Sabalenka, ich habe gerade so ein bisschen eine Mitschrift bekommen von der Pressekonferenz, hat gesagt, nicht Coco hat das Match gewonnen, sondern ich habe es verloren mit meinen vielen Fehlern. Das war wahrscheinlich das schlechteste Finale in meiner gesamten Karriere. Wer bin ich in irgendeiner Weise da zu widersprechen oder irgendwie zuzustimmen? Aber ich glaube, das nimmt Coco Gauff so ein kleines bisschen den ganzen Fame.
Ach, kann ihr doch komplett egal sein. Also ich würde so sagen, Goff ist wahrscheinlich die beliebteste Spielerin, die wir bei Herren wie Damen irgendwie in der Spitze haben. Es gibt ja kaum jemanden, der sie nicht mag. Also vielleicht bin ich nicht mehr in Tune, was irgendwie Tennis-Fandom oder so angeht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Und das Narrativ hören wir von Sabalenka ja eigentlich nach jeder Niederlage seit Jahren, weil sie annimmt, und ja auch zu Recht, dass jedes Match, was sie spielt, auf ihrem Schläger liegt. Mhm. Und seit Jahren, wenn sie ein Match verliert, erzählt sie uns, naja, ich habe schlecht gespielt. Und es bringt sie natürlich auch dahin, dass sie wirklich glaubt, jedes Match auf dem Schläger zu haben. Das war dann aber heute ja eigentlich nicht der Fall bei den Bedingungen und bei der Gegnerin. Und von daher, ja, das werden wir von Sabalenka bis ans Ende der Karriere hören. Es wird ihr aber wahrscheinlich noch 3 bis 5 Grand-Slam-Titel bringen. Und Goff, glaube ich, kann es komplett egal sein.
Ja, Goff kann es komplett egal sein. Ich wollte es auch in gar keiner Weise irgendwie jetzt kritisieren, was Aryna Sabalenka gesagt hat. Es ist ja auch ein Teil dessen, was Sabalenka so stark macht, was du gerade gesagt hast.
Es setzt ja auch ein Narrativ an die anderen Spielerinnen. Und zwar, dass Sabalenka wirklich immer ganz fest glaubt, dass sie die Einzige ist, die das Match hier entscheidet. Und das stimmt ja einfach nicht. Aber wenn es alle anfangen zu glauben, dann bringt es natürlich den Vorteil, den wir irgendwann auch bei den Big Three hatten.
Ja. Coco Gauff hat also diese Australian Open gewonnen, Australian mit French Open gewonnen mit 6-7, 6-2 und 6-4. Jetzt geht es Richtung Wimbledon. Ich bin so gespannt, wie sich das bis Wimbledon dann zurecht puzzelt, weil ich könnte mir vorstellen, auch wenn Coco Gauff ihren Durchbruch in Wimbledon hatte, dass sie größere Probleme haben wird dort.
Ich bin gespannt. Ich hätte jetzt gesagt, beide gehören zur ersten Reihe der Favoritinnen, vielleicht mit Rybakina, aber ich müsste mir das Feld nochmal genauer angucken, bevor ich jetzt solche Aussagen und Entschuldigung, Kies natürlich.
Natürlich.
Aber für Sabalenka ist das jetzt natürlich eine ganz delikate Situation, weil eigentlich hat sie, ich vermute, sie hat drauf spekuliert, hier vor dem French Open Finale, dass sie die French Open Wimbledon gewinnt und den Wimbledon damit den Karriere-Slam einstreicht und auf eine neue Ebene sich begibt, eine, auf der noch nicht mal Swiatek ist, und jetzt bleibt bei 3 Grand Slam stehen, weiter nur auf Hartplätzen, in Wimbledon 2 der letzten 3 Jahre nicht gespielt. Wie sieht's da mit der Erfahrung aus? Also da bin ich gespannt, wie sie da jetzt reingeht. Sie ist sicherlich das größte Fragezeichen im ganzen Tableau, Belinda.
Coco Gauff gewinnt die French Open 2025. Morgen werden wir das ganz große Finale haben bei den Herren, Alcaraz gegen Sinner. Dein Tipp für morgen?
Alcaraz in 4 Sätzen.
Ich hatte auch Alcaraz in 4 Sätzen gesagt. Ich bleibe auch erstmal dabei. Ich bin sehr gespannt auf das Finale morgen. Wir können uns darauf freuen. Morgen gibt's natürlich dann auch wieder einen Podcast. Wir haben noch ein paar Sachen, die wir von heute besprechen müssen. Und das geht um die Junioren und Juniorinnen. Und da können wir vermelden, dass Nils McDonald heute seinen ersten Karriere-Grand Slam gewonnen hat, nämlich bei den Junioren. Er hat im Finale gewonnen, im rein deutschen Finale gegen Max Schönhaus mit 6-7, 6-0, 6-3. Der erste Satz war eine ganz ausgeglichene Geschichte zwischen den beiden. McDonald musste immer so ein bisschen nachlegen. Max Schönhaus hat gut gespielt, hat vor allen Dingen mit seiner Vorhand sehr dominiert. Gewann den ersten Satz, verdient mit 7-6. Aber dann hat Nils McDonald seine Taktik so ein bisschen angepasst. Max Schönhaus hat hinterher im Gespräch dann auch nochmal gesagt, ja, er hat mir sehr gut in Höhe gearbeitet, hat mir sehr tief in die Rückhand gespielt. Damit hatte ich Probleme. Mein Aufschlag ist nicht mehr so gut gekommen. Und McDonald hat dann im Laufe des Spiels dieses Match immer weiter übernommen und hat es am Ende verdient mit 6-7, 6-0 und 6-3 gewonnen. Es ist sein erster ganz, ganz, ganz großer Titel. Es ist dieser Grand Slam und wir haben gestern schon drüber gesprochen. Philipp Petschner musste sich gestern seine Haare so richten und so machen lassen, wie die beiden es wollten. Es ist am Ende nur eine Glatze geworden, in Anführungsstrichen. Aber wir können Nils McDonald mal hören, weil ich hatte die ersten beiden Fragen heute in der Pressekonferenz. Auch für ihn dann die erste große Pressekonferenz im Main Room der French Open. Das hat er gesagt.
Wie ist es gelaufen für dich? Also erst einmal ein großes Stadion, dann gleich dann auch gegen einen Freund spielen. Wie war es für dich und wie hast du es erlebt heute?
War erstmal mega geil, da draußen auf dem hier heute auf diesen Platz zu gehen gegen Max, einen guten Freund von mir. Es war, glaube ich, eine Ehre für uns beide, dass wir uns da battlen können und auch für Deutschland generell. Aber klar, ist natürlich anders. Der Platz ist groß, es spielt sich ein bisschen anders, es hört sich anders an, es ist lauter, die Zuschauer waren da, war recht voll. Da ist man auch natürlich ein bisschen nervös, aber am Ende war es eine Ehre, da auf dem Platz heute zu stehen, und es war mega geil.
Wie hast du es wie bist du es angegangen nach dem ersten Satz? Den ersten Satz knapp verloren, dass der zweite Satz und der dritte Satz wirklich deutlich besser lief für dich?
Ja, wie gesagt, am ersten Satz auch ein bisschen nervös gewesen, ein bisschen fest, aber dann wollte ich einfach noch mehr Energie in dieses Match packen, noch vielleicht die Bälle einfach mehr schlagen, vielleicht mal runterkommen, okay, so klappt es jetzt hier nicht, wenn ich so, also vielleicht was ändern, einfach die Bälle mehr, dann mal lieber ein paar Bälle lang spielen, einfach den Arm ein bisschen freier zu kriegen und wie gesagt, von der Einstellung einfach noch mehr Energie zu haben, ey, ich kann das hier noch gewinnen, ich hol mir das jetzt. Und das lief dann ziemlich gut.
Ein sehr ruhiger Typ, ein sehr unaufgeregter Typ, wie ich finde, und macht schon viel Spaß, ihm zuzugucken. Ich weiß nicht, wie viel er noch wachsen wird, weil er ist schon relativ hoch aufgeschossen, hat einen guten Aufschlag, hat eine gute Vorhand, ich glaube auch eine gute Spielübersicht. Aber dass er jetzt diesen French Open gewinnt, kommt schon ein kleines bisschen aus dem Nichts. Aber er hat den an Nummer 1 gesetzten Spanier hier rausgeworfen aus dem Turnier.
Ja, und ich meine, fürs Finale gibt es jetzt schon bei den Juniorenstatistiken, wenn wir hier mal kurz gucken, 66 von 107 Punkten bei den kurzen Ballwechseln gewonnen. Das ist schon ziemlich spektakulär. Das ist schon, wie es in so einem Profimatch läuft. Und dann schaut man genau rein, sieht, okay, schön aus, hat sehr viel Fehler beim dritten und vierten Schlag gemacht. Aber das spricht ja auch dafür, wie hoch der Druck von McDonald ist. Denn die passieren normalerweise nicht aus dem Nichts. Und von daher kann man jetzt natürlich wirklich gespannt sein, was wird aus dieser, ich werfe es mal in den Raum, goldenen Generation?
Ja, wie gesagt, es gibt ja jetzt fünf Jungs im gleichen Alter. Wir haben Justin Engel und Diego Di Dura, die so ein kleines bisschen davor sind. Dann haben wir hier Nils McDonald, Max Schönhaus und da ist dann auch Jamie McKenzie dabei, der, wenn ihr ihn mal seht, tatsächlich relativ spektakulär spielt, ist ein richtig wuchtiger Typ. Und das ist eine gute Generation und auch Philipp Petschner hat gesagt, dahinter sind auch noch 2-3 Jungs, die wirklich gut arbeiten und mit denen er sehr zufrieden ist. Und das, so wie die Zusammenarbeit der Leute da aussieht, macht es auch einen sehr harmonischen Eindruck. Also es ist wenig in irgendeiner Weise, dass man denkt, ja, die sind nur eine Zweckgemeinschaft oder so. Das sieht wirklich sehr harmonisch aus. Und ich habe Philipp Petschner nochmal gefragt, weil die haben heute, das DTB-Team hat heute in einer neutralen Box gesessen, weil sie ja nichts mehr zu tun hatten jetzt im Finale. Darum mussten sich dann die Heimtrainer kümmern. Ich habe Philipp Petschner nochmal gefragt, hier, wie oft haben sie geklatscht während des Matches, und er sagte, zweimal habe ich überlegt zu klatschen, aber dann habe ich dann doch wieder die Hände in den Taschen versteckt. Also das ist ein richtig großer Erfolg hier für Nils McDonald und für Max Schönhaus. Die beiden werden sich jetzt auf Wimbledon vorbereiten, haben in Roehampton ein Junior-Turnier vor dem Turnier in Wimbledon und dann das Wimbledon-Turnier auf Rasen. Bei den Juniorinnen hat es dann auch nochmal einen großen Erfolg gegeben für das deutsche Tennis. Da waren nämlich Eva Bennemann und Sonja Jennikova im Finale und die haben gegen die beiden Schwestern Kovačková, die an 3 gesetzt waren hier und aus Tschechien kommen, haben sie mit 4-6, 6-4 und 10-8 im Match-Tiebreak gewonnen. Der Match-Tiebreak war super spannend und bei 10-8 gab es eine unglaublich lange Rallye, die nur von Bennemann und einer der Kovačkova-Schwestern Longline geführt worden ist, bis dann die an der Grundlinie stehende Kovačkova dann die Nerven verloren hat und einen Ball weggeschlagen hat. Und dann haben Bennemann und Jennikova diesen Titel gewonnen. Sonja Jennikova, die so ein bisschen, nicht tragisch, aber so ein bisschen unglücklich im Einzel war und so ein bisschen ja unglücklich über ihre Leistung war, hat dann jetzt den Titel mit Eva Bennemann geholt. Auch ein großer Erfolg für die Juniorinnen. Und im Juniorinnen-Einzel, da müssen wir jetzt auch nochmal drüber sprechen, hat eine Österreicherin gewonnen. Lilly Tagger, die hat heute gegen Hannah Klugmann gewonnen. 6-2, 6-0. Der erste Satz war deutlich enger, als es das Ergebnis vermuten lässt. Die ersten 3 Aufschlagspiele haben 25 Minuten gedauert. Dann ging es aber sehr schnell. Tagger gewinnt mit 6-2, 6-0. 1,85 Meter groß, kommt aus der Nähe von da, wo Jannik Sinner aufgewachsen ist, allerdings auf der für Österreicher richtigen Seite der Grenze, und hat eine einhändige Rückhand. Und das wirklich Coole ist, dass sie von Francesca Schiavone trainiert wird. Das ist schon, das macht alles einen sehr überlegten Eindruck.
Hat hier übrigens heute Mixed Legends gespielt, wie ich gerade sehe. Schiavone mit Guy Forget gegen Lucie Safajova und Henri Lecomte.
Ja.
Aber zu Tagger und ihrer Gegnerin. Ich meine, Hannah Klugmann gilt so als locker 4 Jahren als das kommende Übertalent des Tennis, ist mittlerweile auch 16, hat aber schon als 14-Jährige wirklich für richtiges Aufsehen gesorgt und gilt halt als eine der man eigentlich überhaupt nichts vormachen kann. Und gegen die einen 6-2-6-0 zu landen, das ist schon ziemlich überzeugend und eher überraschend. Und Hannah Klugman werden wir mit ziemlicher Garantie zumindest in der Quali in Wimbledon sehen, weil sie da bestimmt eine Wildcard für bekommt. Mal gucken, was da mit Tagger, die bleibt noch bei den Juniorinnen, wenn ich es richtig
verstehe. Die bleibt auf jeden Fall noch bei den Juniorinnen, ja. Aber ich möchte mich dann jetzt schon mal weit aus dem Fenster lehnen und ich sage, wenn bei Lili Tagger nichts irgendwie mit Verletzungen oder so passiert, die hat ganz, ganz großes Potenzial. Sie hat einen wirklich guten Aufschlag. Wie gesagt, sie ist sehr groß, sie ist sehr beweglich dafür. Die einhändige Rückhand macht einen sehr natürlichen Eindruck und mit der Vorhand kann sie dominieren. Und da bin ich mir relativ sicher, die hat alles, um ein Star zu werden. Da hören wir jetzt auch nochmal rein.
Bitte? Was? Jetzt.
Ja, da hören wir jetzt auch nochmal rein. Dann könnt ihr nämlich ihren sagen, wenn ihr in 5 Jahren auf die Grand Slam-Siegerin Lili Tagger zurückschaut, dann könnt ihr sagen, hier, ich habe sie bei Chip and Charge zum ersten Mal gehört. Sie spricht über ihr, wie sie zu Francesca Schiavone gekommen ist. Und das hören wir jetzt hier.
Aus Österreich bin ich natürlich in der Nähe von der Grenze zu Italien, sehr nah, aus Tirol, deswegen aus Tirol.
Das hört man.
Ja. Na, aber eben wo ich kleiner war, sind wir manchmal vielleicht nach Brunich aufgefahren zum Trainieren. Und da habe ich eben meinen Manager, in Alex Vitor, kennengelernt, der was mich nachher zur Akademie von der Francesca gebracht hat.
Sie wollte eigentlich zu Michael Geserer und dann ist sie eingeladen worden von Francesca Schiavone, 4 Tage bei ihr zu trainieren und dann ging alles ganz schnell. Und jetzt ist Francesca Schiavone auch ihre Haupttrainerin. Also die kümmert sich im Moment ausschließlich um Lili Tagger. Und das ist natürlich eine Herangehensweise, die nicht so schlecht ist. Und Francesca Schiavones einhändige Rückhand war auch nicht so schlecht.
Gerade auf dem Sand.
Ja, gerade auf dem Sand, ja. Wann hat sie gewonnen? 2010?
9 hätte ich jetzt gesagt.
Und 9 oder 10.
Das Finale, ja, gegen Stolzer verloren?
Ja, genau, das kann sein, ja. Aber sie hat auch schon mal die French Open gewonnen und Francesca Schiavone, die Trainerin von Lili Tagger. Das Herrendoppel, das läuft jetzt gerade, während wir aufnehmen. Wenn wir morgen uns hören, dann werden wir nochmal über das Herrendoppelfinale sprechen. Granollers Sebastos gegen Salisbury Skupski. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Instagram, Blue Sky and Threads. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, das möchte ich auch unterstützen, dann könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal. Das sind die Möglichkeiten. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting. Ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.